45 hoch 2 ergibt 2025. Schon wieder ein Jahr kaputt. Neue Regierung, neuer Kanzler, alte Probleme und für vieles nach wie vor keine Lösung. Im Osten ist immer noch Krieg und im Weißen Haus sitzt schon wieder der Verrückte. Den Begriff Effizienz können immer weniger richtig buchstabieren, vor allem im Gesundheitswesen. Und sogenannte Prävention macht immer mehr kaputt. Höchste Märklin-Eisenbahn für eine Jahresrückblicks- und Ausblicks-Episode. Und damit herzlich willkommen zur Präsilvester-Folge des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKH in Hamburg. Und ja, Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, gut, im Rahmen der erwartbaren Streuung.
Im Rahmen des Konfidenzintervalls, meinen Sie es? Ja. Was machen Sie, Herr Scherer, eigentlich an Silvester?
Also ich werde kein Feuerwerk abbrennen.
Okay.
Aber ich werde wahrscheinlich lesen.
Ja,
zum Beispiel ein Buch über die Kraft der Musik und wie die Musik uns helfen kann, mit einer verstimmten Gesellschaft umzugehen. Mhm. Wo packen wir das Buch hin, Herr Nössler?
In die Shownotes.
Richtig. Und dann gibt es noch ein kleines Büchlein voller glücklicher Einfälle. Gedanken zwischen den Jahren heißt es. Erschienen im Inselverlag, ausgewählt von Hans-Joachim Simm. Das sind so kleine Texte zwischen den Jahren zum Nachdenken. Das sind keine großen Antworten, das sind eher feine Verschiebungen im Blickwinkel, könnte man sagen.
Mhm.
Aber manchmal ist es ja genau das, was man so braucht für zwischen die Jahre.
Sehr schön.
Also Sie, in die Shownotes.
Sie lassen es gemütlich angehen.
Auf jeden Fall.
Sehr cool. Ja, und kein Feuerwerk und so, das passt natürlich auch super. Just heute, wir zeichnen am 27. Dezember auf, es ist Samstag in aller Herrgottsfrüh. Ich habe gelernt, dass Sie schon Frühstück gemacht haben, ich habe es gerade zum Kaffee geschafft. Hat Klaus Reinhardt mittlerweile auch ein übliches Ritual vor Silvester, das alljährliche Böllerverbot gefordert. Würden Sie da eigentlich mitgehen bei so einem Böllerverbot?
Also in der Schweiz gibt's das schon.
Ja, und ist eigentlich ganz gut.
Und da
gut,
hängen
ne?
überall Transparente
ja.
in den Dörfern,
ja.
quer über die Hauptstraße.
Ja.
Und es scheint zu funktionieren.
Ich habe über 5 Jahre in Wien gelebt und da ist das auch unüblich, dass man sowas macht. Da gibt's öffentliche Feuerwerke und das ist total schön. Da geht man hin, das schaut man sich an, hat Spaß und man geht nicht kaputt, man wird nicht angezündet und vor allem ist am nächsten Tag die Stadt sauber.
Das hat was für sich.
Okay.
Dem kann ich was abgewinnen, Herr Nössler.
Okay, gut. Also, dann machen wir mal eine Böllerverbots-Episode. Ich habe auch noch einen Lektüre-Tipp an der Stelle, aber den hebe ich mir vielleicht fürs Ende unseres Gesprächs auf, weil es das Ganze vielleicht so ein bisschen abrunden könnte, okay? Aber das würden wir dann auch in die Shownotes machen.
Gerne.
Gut. Wir wollen haben wir uns schon länger vorgenommen, eine Art besonderen Jahresrückblick machen. Wir wollen so ein bisschen auf das vergangene Jahr schauen und wollen natürlich auch ausblicken, was auf uns zukommt, was vielleicht auch Thema werden sollte, unseres Erachtens. Und wir haben so per E-Mail-Ping-Pong mal so ein bisschen eingesammelt, was jeder von uns da reinbringen will. Und ich versuche mal nur so kursorisch die Kategorien zu clustern, was wir besprechen wollen. Wir wollen natürlich über die politische Lage sprechen. Wir wollen sie vielleicht auch ein bisschen vergleichen mit der politischen Lage in den Vorjahren. Wir wollen auf politische Herausforderungen blicken, die immer noch vor uns liegen. Wir wollen auf unseren Podcast schauen, aufs Evidenz-Update, das ja mittlerweile mehr ist als ein Podcast. Wir haben Ideen und Pläne für 26, wo wir vielleicht schon die eine oder andere mal so ein bisschen ja, lüften wollen, das Mäntelchen. Es gibt tatsächlich Jubiläen, es gab Jubiläen und es wird wieder welche geben. Und Martin Scherer, wenn wir dann noch Kraft, Zeit haben und die Stimme nicht völlig versagt, ich habe Ihnen 2 Papers geschickt, vielleicht können wir die auch noch besprechen. Wäre das in Ordnung?
Auf jeden Fall, das ist ein klassisches, schlankes Nössler-Konzept. 3,5 Stunden Aufzeichnungszeit wahrscheinlich.
So nett.
Aber ja, das ist kein klassischer Jahresrückblick heute im Sinne von was war, sondern eher eine Art, ja, nennen wir es mal, Orientierungsversuch. Also Wir schauen schon auch ein bisschen auf uns selbst. Das darf, glaube ich, auch mal sein am Jahresende.
Mhm.
Wir schauen auf die politische Großwetterlage und gönnen uns auch noch ein paar gute Nachrichten zwischendurch. Also, und dann finde ich es ganz gut, Herr Nöffler, dass wir dort enden, wo das Evidenz-Update eigentlich hingehört, bei zwei frischen Papers.
Okay.
Mit frischen Daten, die zeigen, dass sich das Denken auch im neuen Jahr noch lohnen wird.
Denken lohnen hört nicht auf. Okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Einfach weiterdenken, Leute. Das ist total cool, ja.
Genau, nicht aufhören, bitte.
Nicht aufhören, bitte. Ist so wie der Appell ans Stammhirn. Bitte weiteratmen. Wollen wir erstmal mit unserem Podcast beginnen?
Jawohl.
Gut. Also, mal zum Mitschreiben. Sie wissen es natürlich, aber vor allem für alle Hörerinnen und Hörer. Wir zeichnen heute die 164. Episode auf unseres Podcasts. Wir haben allein seit Juli inklusive dieser Episode 26 von denen aufgezeichnet. Das ist einfach mal so eine pro Woche. Wir hatten bis Juli 7 Episoden, die kommen noch dazu für dieses Jahr. Und die Episode 165, da geht es ums Lungenkrebs-Screening, ist auch schon im Kasten. Herr Scherer, ich würde mal sagen, da gehört das dazu.
Vielen Dank für diesen schönen Applaus. Leider können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht hören, wie wir uns beide synchron verneigt haben. Es hätte jetzt auch ein Feuerwerk gepasst.
Ach so. Aber wir haben doch über das Böllerverbot gesprochen.
Ich meine, 164 Episoden, das klingt schon ein bisschen nach Feuerwerk, aber eigentlich soll es kein Feuerwerk sein, sondern eher eine Art Dauerlicht. Also viele kleine regelmäßige Impulse, die nicht blenden sollen, sondern die Orientierung geben sollen. Oder um es mit der Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten zu sagen, ein Evidenzlicht in der Dunkelheit des Bullshits.
Mhm.
Jetzt sind Sie natürlich gefordert, als paraphrasierendes journalistisch-theologisches Regulativ Herr Nössler, Sie wissen, dass ich einem Licht in der Dunkelheit als Weihnachtsbild in meiner Rolle als Christ doch einiges abgewinnen kann. Und ich finde, dass der Bundespräsident auch eine schöne Weihnachtspredigt gehalten hat. Weniger eine politische Ansprache als eine Weihnachtspredigt. Aber was mir gefallen hat, das war tatsächlich dieses nicht sehr, sehr neue, aber immer wieder taugliche Bild des Lichts in der Dunkelheit. Wenn wir kleine Lichtpunkte setzen können am dunklen Bullshit-Himmel, dann haben wir doch ein bisschen was geschafft.
Ja, er hat im Prinzip von Hoffnung und Zuversicht gesprochen, ja. Aber er hat uns, so habe ich die Weihnachtsansprache verstanden, er hat uns allen ein Stück weit auch ins Gewissen geredet, dass wir mutig sein sollen.
Ja, er hat das Ehrenamt auch stark gemacht.
Mhm.
Und eigentlich auch an die Selbstverantwortung appelliert. Das macht er aber jedes Jahr.
Ja. Wir verlinken sie mal, die Weihnachtsansprache. Wer sie nicht gehört hat, der kann sie nachhören, der kann sie auch nachlesen. Die machen auch Transkripte. Jetzt weiß ich nicht, ob das Bundespräsidialamt das von uns gelernt hat.
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit.
Ganz bescheiden.
Ja, also das Dauerlicht, ein Evidenzlicht im trüben Bullshit-Nebel. Das ist ja auch schön für unseren Podcast. Da habe ich noch einen Applaus für. Ich habe mich heute mal ein bisschen anders vorbereitet. Und ich glaube, was auch wichtig ist, die meisten Hörerinnen und Hörer kriegen es ja mit. Es sind ja, wir drehen uns ja immer wieder auch um selbe Themen. Ist wahrscheinlich auch notwendig, ne? Repetitiv vorzugehen. Ist ja auch ein didaktisches Konzept.
Ich habe das von Politikern gelernt, dass man nicht müde wird, Dinge, von denen man meint, dass sie richtig sind, immer wieder zu sagen. Das muss man erstmal aushalten. Also keine Angst vor Redundanz.
Angela Merkel sagte mal, wenn es mir anfängt, zu den Ohren rauszukommen, dann fängt es an, bei den Menschen anzukommen.
Ist wahrscheinlich was dran.
Ist wahrscheinlich was dran. Kommen wir zurück zum Podcast. Zum Evidenz-Update und jetzt kommt es zur Evidence-Now-Media. Das haben vielleicht manche mitbekommen, dass sich in diesem Jahr mit unserem Podcast einiges geändert hat. Den machen wir seit Juli in Eigenregie. Und vielleicht können wir so ein bisschen, Martin Scherer, ja auch da den Vorhang öffnen, was unsere Beweggründe dafür waren. Wollen Sie mal so ein bisschen ja aus dem Nähkästchen plaudern, was wir da dieses Jahr gemacht haben und warum?
Ich fange gerne an und Sie ergänzen, Herr Nössler, Sie sind ja mindestens genauso daran beteiligt. Also die Evidence Now ist das Ergebnis eines Strukturwechsels. Mhm. Als ich mein Amt als Degan-Präsident turnusgemäß beendet habe, haben Sie und ich gemeinsam den Podcast von der Ärztezeitung gelöst und auf eine eigene Plattform migriert. Mhm. Und das hat schon nochmal eine zusätzliche inhaltliche und organisatorische Flexibilität mit sich gebracht. Wir haben unsere Haltung nicht geändert, wir haben unsere Ziele nicht geändert, aber das Look and Feel hat sich geändert. Es sind ein paar Formate dazugekommen und jetzt Sie, Herr Nössler.
Richtig, bei uns beiden ist eine Menge passiert dieses Jahr. Sie haben es gesagt, Ihre zweite Amtsperiode als Degan-Präsident ist zu Ende gegangen. In Hannover wurde Eva Hummers gewählt als Ihre Nachfolgerin. Und bei mir hat sich auch was geändert. Ich habe auch mein Amt abgegeben als Chefredakteur bei der Ärztezeitung und habe den Verlag verlassen. Und dann haben wir eigentlich, wenn ich es richtig sehe, hatten wir zwei initiale Gründe. Der erste war, den Podcast wollen wir schon weitermachen, egal was mit uns beiden passiert, weil uns das Freude macht, nicht wahr?
Das war eigentlich einer der wesentlichen Beweggründe, ja.
Genau, und dann gab es noch einen zweiten Grund, wie es zur Evidence Now Media gekommen ist. Das ist eine kleine GmbH, kann man so sagen, also eine Unternehmergesellschaft, die ist auch haftungsbeschränkt. Und ich erinnere mich, irgendwo waren wir Anfang des Jahres unterwegs, da haben sie gesagt, wir sollten eigentlich das Ding in eine Firma packen, auch aus Haftungsgründen, weil wir uns ja doch durchaus kritisch äußern, ne?
Ja, und weil ich es auch mal erlebt habe, dass eine Pharmafirma gegen eine Degan-Leitlinie vorgegangen ist, weil der Firma eben nicht gepasst hat, was da drin stand. Das war gut abgesichert. Wir müssen auch den Fall nicht mehr aufrollen. Ja. Wir haben damals sauber gearbeitet, aber so Sachen kommen vor.
Und das kann teuer werden.
Ja.
Ja, das war so der initiale Grund und dann ging es los über das Jahr, dann haben wir das gemacht, dann sind wir zum Notar gefahren, haben diese Firma gegründet. Ich kann nur allen da draußen sagen, die noch nie eine Firma gegründet haben, es ist eine Zumutung. Es ist einfach eine Zumutung. Diese ganze Bürokratie, was ich schon Ordner voll habe, es ist unglaublich. Und dann ging das los mit unseren Ideen und es wurde immer mehr. Und ich habe das Gefühl, dass so ein Wildbach eigentlich entstanden ist an Ideen. Da kommt täglich neue welche dazu.
Aber darf ich gleich eine Bremse einlegen?
Ja.
Also geneigte Hörer, die geneigte Hörerin mag dann bei dem Begriff Firma gleich die Assoziation kriegen, jetzt werden die beiden reich mit ihrem Podcast.
Wäre ja auch nicht verkehrt, wenn es so wäre.
Das Gegenteil ist der Fall.
Ja. Genau, das Gegenteil ist der Fall. Das gehört auch mal dazu. Also das, was wir zwei hier machen, das haben wir selbst aufgebaut. Da haben wir unsere eigenen privaten Mittel eingebracht in diese Firma. Wir haben auch eigenes Kapital erstmal reingesteckt und das ganze Jahr haben wir das selbst finanziert. Das ist quasi unser Ehrenamt. Das machen wir aus der privaten Schatulle. Das kostet auch wirklich viel Geld, sowas zu machen. Wenn man zum Beispiel professionell Transkripte schreiben lässt, da muss man schon 2 Euro für eine Minute an Honorar bezahlen. Die technischen Plattformen kosten viel Geld und so weiter und so fort. Ja, und jetzt haben Sie einen interessanten Punkt angesprochen, Finanzierung. Wir haben eine Firma gegründet. Initial war die Idee, dass wir nicht unser Privatvermögen oder unsere Familien in Gefahr bringen wollen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich schon, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir es professionalisieren könnten, dann wollen wir das natürlich auch wirtschaftlich absichern, ne? Also sprich, auf irgendeine Weise einen Weg finden oder Wege finden, dass wir das weiter ausbauen können und dass sich das selbst auch wirtschaftlich trägt.
Ja, und das muss es auch. Denn so eine Episode entsteht nicht einfach so aus dem Bauch heraus, sondern in mehreren Schleifen. Das geht mit der Themenfindung los, geht dann weiter mit der Literaturrecherche bis hin zu einer Art Skript, einem Art Fahrplan, Aufnahme, Schnitt, Transkript, Zusammenfassung, Veröffentlichung. Und unter dem Strich sind es dann schon ein paar Arbeitstage, ein paar konzentrierte Arbeitstage, kann man sagen,
ja,
damit dann am Ende wirklich eine Stunde entsteht, die sich möglichst leicht anhört. Und diese Leichtigkeit, die hat es in sich manchmal. Auch zeitlich.
Die Leichtigkeit hat es in sich. Das erinnert mich an ein Bonmot von, ich weiß gar nicht, wer sagte das? Es wird immer Sigmund Freud nachgesagt, aber der sagte das nicht, das war jemand anderes. Menschen, die ins Kaffeehaus gehen, brauchen Gesellschaft zum Alleine sein.
War das Ernst Jandl?
Ich glaube, es war Jandl, ja, Dichter, österreichischer Dichter. Ja, es kostet viel Zeit. Ich kann es vielleicht aus meinem persönlichen Nähkästchen plaudern. Das ganze Thema Evidenz-Update, da hängt ja noch mehr dran, sprechen wir auch gleich drüber. Das ist für mich mittlerweile echt zu einem Fulltime-Job geworden, mit dem ich jetzt selbst nichts verdiene, einstweilen. Aber es wäre natürlich schön, wenn ich irgendwann das weiter als Fulltime-Job mache, dass ich zumindest mein Leben so halbwegs irgendwie auch finanzieren kann, ohne mich in die Abhängigkeit von irgendwelchen industriellen Playern geben zu wollen. Deswegen ist das eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Auch für mich ganz besonders. Ja, wir haben über Finanzen gesprochen. Und vielleicht gehören da zwei Entwicklungen dazu, die wir absichtlich begonnen haben. Das erste ist, wir haben angefangen, Unterstützerabonnements einzuführen. Mhm. Etliche machen das im Übrigen auch schon. Auf unserer evidenzupdate.de kann man, wenn man das möchte, uns mit einem Unterstützerabo unterstützen. Das fließt uns dann zu und das hilft uns im Moment, die Kosten, die wir haben, zumindest ein bisschen zu decken. Und dann dürfen wir auch sagen, dass wir tatsächlich institutionelle Förderer haben, Herr Scherer.
Unter anderem die DGAM, die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Ab Januar dann auch Quirinus, eine Gesundheitsgruppe aus Bayern, und die Videoklinik.
Mhm.
Also das sind alles Mittel, die uns dabei helfen, diese ganze Arbeit, die Zeit, die Infrastruktur so weit aufrechtzuerhalten, dass wir eben weitermachen können.
Genau, richtig. Eins vielleicht an der Stelle, und das ist wichtig, das haben wir auch immer mit den Förderern, die uns da ein paar kleine Beträge zuschieben, so vereinbart. Es gibt keinen Einfluss auf das, was wir hier inhaltlich machen. Das ist extrem wichtig. Das sind, wenn ich es richtig sehe, Überzeugungstäter, die uns da unterstützen, die das gut finden, was wir tun. Und natürlich zur DGAM, das gehört auch mit dazu. Dieser Podcast ist gemeinsam mit der DGAM entstanden und die DGAM benutzt die Formate auch. Wir arbeiten auch sehr eng und abgestimmt mit denen zusammen. Also das ist vielleicht auch wichtig, an der Stelle nochmal zu betonen, ne? Dass Förderung
natürlich
ist nicht Sponsoring.
Es ist kein Sponsoring und wir akzeptieren auch nur Unterstützerinnen und Unterstützer, die auch einen Stand auf einem DGAM-Kongress kriegen könnten.
Grünes Sponsoring nennt man das dort. Ja. Ja. Genau. Da können wir ja dieses Positionspapier auch nochmal verlinken für alle, die das nicht kennen, oder?
Gerne.
Gerne.
Ja, wem es zu wenig ist an den zweistelligen Zahlen an Shownotes, die wir heute produzieren, gerne, ja.
Okay, gut. Dann schreibe ich mir das auf, dass wir das Positionspapier da verlinken. Wollen wir nochmal kurz so ein bisschen über Ideen und Pläne für unser Evidenz-Update sprechen, die wir uns für 2026 vorgenommen haben.
Ja.
Wie weit wollen wir gehen?
Naja, so weit zumindest, Herr Nössler, dass wir weiter versuchen, gegen dieses Grundrauschen anzuarbeiten, dass das System, das extrem vielstimmig ist, das oft eher kakophonisch ist als harmonisch. Ein System, in dem es immer schwieriger wird, mit Fakten überhaupt durchzudringen.
Mhm.
Deshalb braucht es eben so Orte wie diesen hier, an den Evidenz nicht einfach nur gesammelt wird, sondern auch verständlich sortiert wird. Orte, an denen dann auch gesagt werden darf, dass gute Medizin manchmal darin besteht, etwas wegzulassen.
Mhm.
Wenn wir dabei ausgewählte Episoden produzieren, die dann auch künftig mit CME-Punkten belegt sein können, dann ist das kein Selbstzweck, sondern es soll eine Art Einladung sein, sich dann auch mal die Zeit zu nehmen, für diese Art von Nachdenken. Das ist kein großer Anspruch. Wir wollen dem IAF damit keine Konkurrenz machen, dem Institut für Hausärztliche Fortbildung. Es ist eher ein Versuch, Ordnung ins Geräusch zu bringen oder, um es mal musikalisch zu sagen und mit Querverweis zum Buchtipp vom Anfang, die Macht der Musik. Es ist der Versuch, im Lärm der Meinungen ein paar belastbare Töne hörbar zu machen.
Schön. Und das geht am besten gemeinsam und komplementär.
Genau.
Ja. Cool. CME haben Sie angesprochen. Ich glaube, wir haben es schon in den beiden Episoden mit Günter Egidi so ein bisschen anklingen lassen, dass wir tatsächlich bei den wirklich klinisch relevanten Episoden diesen Weg gehen wollen, dass wir die Episoden inklusive Lernerfolgskontrolle bei der für uns zuständigen Landesärztekammer Hessen zertifizieren lassen wollen. Da gibt es dann tatsächlich.
Das war Ihr Verdienst, Herr Nöschler, nicht meins. Das muss man auch mal sagen.
Das war
Sie
viel
haben,
Arbeit.
Glaube ich, die Ärztekammer davon überzeugt, dass das Sinn macht.
Ja, ja. Also tatsächlich, die wissen schon, was Podcast ist. Kann man auch aus dem Nähkästchen plaudern. Aber es ist etwas extravagant immer noch, was so die ärztliche Fortbildungsideen angeht, dass man auch mal einen Podcast irgendwie zertifiziert. Aber Hand aufs Herz, Herr Scherer, es gibt so viel Schrott an zertifizierter Fortbildung da draußen, oder?
Da können wir locker mit dem Schrott. Also, aber wir müssen dann eben für diese Episoden auch ein paar Fragen produzieren.
Genau.
Das kriegen wir schon hin.
Vielleicht noch eine Sache, wo ich so ein bisschen schon das Mäntelchen lüften kann. Wir kriegen ein DOI für unseren Podcast. Die meisten wissen, was ein DOI ist. Document Object Identifier. Diese eindeutige Ziffer, die vor allem Papers haben. Das haben wir jetzt auch tatsächlich für unseren Podcast beantragt. Kostet auch wieder Geld. Da haben wir es wieder. Das war auch Landesärztekammer-Zertifizierung kostet Geld. Auch wenn es nur 50 Euro sind, aber es kostet Geld. Und die DOI kosten ganz viel Geld, im Zweifel sogar. Und tatsächlich sogar Crossref. Das heißt, wenn ich es dann irgendwann mal hinkriege, das ist unglaublich viel Arbeit. Man glaubt das gar nicht, sich so durch bibliothekarische Metadaten Wendungen durchwurscheln zu müssen, dann kann man unsere Episoden über Crossref referenzieren. Wie cool ist das denn?
Das ist sehr cool. Fast genauso cool wie die Tracks, die Sie jetzt eingefügt haben in die Episoden, Herr Nössler, dass man schon auch eine Art Gliederungsübersicht über den einzelnen Episoden hat und dann auch von Kapitel zu Kapitel springen kann und sich vorab schon mal orientieren kann. Nehmen Sie allein diese 20 Minuten Präliminarien, die ich natürlich sehr genossen habe, aber manch ein Hörer oder Hörerin mag das vielleicht überspringen. Das geht jetzt ganz einfach dadurch, dass man A, das Transkript hat, aber B, auch
die Kapitelmarken.
Eine Art Gliederungsübersicht.
Genau. Also tatsächlich die Kapitelmarken, das ist auch von vielen Hörerinnen und Hörern an uns herangetragen worden. Machen wir gerne, finden wir total nützlich, ist auch wieder Arbeit, aber es ist total sinnvoll. Und mit CME ist es ja auch so gewesen, dass es Hörerinnen und Hörer waren, die fragten, kann man da nicht CME-Punkte mitkriegen? Wenn ich mir das schon anhöre, Klammer auf muss, Klammer zu, machen wir an der Stelle vielleicht einen Punkt und vielleicht können wir noch so viel sagen, unsere Ideenreigen ist im Moment gefühlt schier endlos und da wird noch mehr kommen. Manche haben die Quickies mitbekommen. Das ist so ein Anfang. Lass mal spannend an der Stelle, oder?
Vielleicht noch verbunden mit einem Dank zum Schluss dieser Einleitungsphase hier. Dank an unsere Gäste, die den Podcast nochmal deutlich bunter gemacht haben.
Die Gäste sind phänomenal. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Das waren schöne Gespräche, die wir da hatten.
Auf jeden Fall.
Ja. Und da machen wir weiter. Und dann sind wir jetzt an dem Punkt, da kann ich mir schon mal merken, da kommt jetzt dann die nächste Kapitelmarke hin, dass wir zum Inhaltlichen kommen, nämlich zu unserem Jahresrückblick. Und den wollen wir in zwei Teile gliedern. Wir wollen einmal so ein bisschen zurückblicken auf die Gespräche, die wir geführt haben. Was war so der rote Faden in den Themen, mit denen wir uns im Podcast beschäftigt haben? Und der zweite Teil, das ist dann die nächste Kapitelmarke, ist so unser politischer Jahresrückblick. Und vielleicht können Sie es mal so ein bisschen gliedern oder anders vielleicht mal versuchen schon, was so die großen Themen waren, die wiederkehrend bei uns im Podcast dieses Jahr uns begleitet haben.
Ich bin ja da manchmal so ein bisschen zwanghaft und suche in der Unordnung die Ordnung oder den roten Faden. Vielleicht wäre das ja einer, dass unser Problem eigentlich nicht der Mangel an Studien ist, sondern vielmehr der Umgang mit den Studien.
Mhm.
Also viele Ergebnisse erreichen uns dann bereits verzerrt durch Interessenskonflikte, durch Designs, durch Effekte, die größer dargestellt werden, vielleicht auch durch eine mediale Dramatisierung. Und in einer Art und Weise, die die Komplexität systematisch reduziert. Wir bringen dann die Komplexität wieder rein. Natürlich kriegen wir auch manchmal von Hörerinnen und Hörern gesagt, jetzt habt ihr mich verloren. Da müssen wir dann aufpassen.
Ja.
Also das ist eine Gratwanderung, die wir machen, dass wir diesen einfachen, oft marktgetriebenen Botschaften entgegentreten, der Unterkomplexität entgegentreten, ohne die Hörerinnen und Hörer zu verlieren. Ich will als Beispiel mal die großen katalogischen Studien nennen, die als Durchbrüche gefeiert wurden. Bei genauerem Hinsehen sind das oft nur kleine, selektive oder kontextabhängige Vorteile. Dann kommen sie wieder, die zwei Nerds, ja, Nössler und Scherer, und gehen dann nitty-gritty ins Detail und zerlegen das dann, wo manch einer vielleicht gähnt. Mhm. Aber das ist es eben. Das ist so der eine Komplex, der mir einfällt beim Rückblick auf das Jahr und eigentlich auch bei der Vorausschau auf das nächste Jahr. Mhm. Und dann haben wir auch immer wieder gesehen, dass Überversorgung kein Ausrutscher ist, sondern zunehmend auch aus der Mitte des Systems kommt, Herr Nössler. Das war ein ganz konkretes Learning aus unseren eigenen Episoden.
Sono, also, wir hatten es neulich mit der Sono, ne?
Zum Beispiel, oder selbst aus Leitlinien heraus und aus gut gemeinten Präventionsstrategien. Also das sind jetzt nicht Dinge, die mir komplett neu waren, aber es ist einem nochmal deutlich geworden, dass uns immer häufiger eine Form von Innovation begegnet, die neu ist, aber klinisch kaum relevant.
Mhm.
Und vielleicht ist das die eigentliche Herausforderung in unserer Zeit, nicht unbedingt mehr Wissen zu produzieren, sondern den Mut zu haben, das Relevante dann von dem Lauten einfach mal zu unterscheiden.
Ja, dann kann man aber schon sagen, dass diese Gespräche, die wir führen und wo es sich immer wieder um Ähnliches dreht, eine notwendige Erinnerung sind und uns gegenseitig immer wieder verständigen und sagen, nee, eigentlich doch nicht. Oder denken Sie an diese Kracherstudien, die Sie gerade zitiert haben, die sich oftmals als, naja, Gacker erweisen, aber am Ende tragen auch diese sogenannten Kracherstudien alle dazu bei, wie Tröpfchen, dass diese Steine ausgehöhlt werden und uns alle in dieses Überversorgungshamsterrad reinwerfen.
Da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wir beide dann vielleicht manchmal auch eine selbstaffirmative Blase sind, aber da helfen uns dann A, die Gäste und B, die Hörerinnen und Hörer, die dann frischen Wind reinbringen. Also auch hier nochmal A, der Dank, B, der Appell, bleiben Sie kritisch, schreiben Sie uns.
Und das geht ganz einfach per E-Mail zum Beispiel an podcast@evidenceupdate.de. Evidenceupdate einfach in einem Wort. Eben auch genau dieser Aspekt, den Martin Scherer gerade angesprochen hat. Manchmal verliert man auch die eine oder den anderen. Das bitte unbedingt uns schreiben, dieses Feedback geben und sagen, Leute, da bin ich nicht mehr mitgekommen, da bin ich ausgestiegen. Oder gähn, das habt ihr jetzt zum 1000. Mal gesagt. Dieses Feedback hilft uns, ne?
Absolut.
Gut, selbstaffirmativ, selbstreferenziell, aber das ist die andere Seite in Anführungszeichen ja auch. Und so ist das ja so auch der Versuch eines Gegenentwurfs. Und es gibt ja auch viele andere Formate, auch Podcast-Formate seit vielen Jahren, die versuchen, so ein bisschen dagegen anzugehen. Ja, wir haben uns viel mit Themen beschäftigt, die wir selbst immer wieder und die Sie auch immer wieder kritisch zurückgeholt haben, gesagt haben, müssen wir jetzt diese Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, uns auch anschauen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel GLP-1-Analoga, was da an Studienreigen auf uns zukommen. Also wir sind ja einem medizinisch-wissenschaftlichen Agenda-Setting auch ausgesetzt. Das ist soweit völlig in Ordnung. Und die Frage können wir ja auch stellen, Martin Scherer, ist es in Ordnung, dass wir bei diesem Agenda-Setting, ja, dass wir da reinfallen?
Naja, ja und nein. Also die GLP-1-Analoga, die sind ja ein Paradebeispiel für ein modernes Agenda-Setting. Also ursprünglich als Antidiabetiker eingeführt, wurden sie dann ziemlich rasch zu Gewichtsreduktionsmitteln und dann zu kardiovaskulären Präventionsoptionen. Und inzwischen tauchen sie in immer neuen Kontexten auf. Herzinsuffizienz, Sucht, Demenz. Das Problem dabei ist ja nicht, dass diese Hypothesen absurd werden. Das Problem ist die Taktung.
Mhm.
Fast jede neue Studie erzeugt sofort eine neue Indikationserzählung. Die mediale Logik ist kumulativ. Je häufiger ein Wirkstoff erwähnt wird, desto unvermeidlicher erscheint er.
Mhm.
Und die klinische Relevanz, die Langzeitfolgen, die Kosten, die Priorisierung im Systemkontext, die treten dann immer wieder in den Hintergrund. Dann brauchst du dann immer wieder uns, um das einzuordnen. Also dieses Agenda-Setting, das wirkt ja über Omnipräsenz. Mhm. Also wenn ein Wirkstoff überall auftaucht, dann entsteht der Eindruck, man müsste sich zwangsläufig irgendwie dazu verhalten.
Mhm.
Und selbst dann, wenn die Evidenz noch fragmentarisch ist. Also die Kernfrage ist also, für uns beide, diskutieren wir GLP-1-Analoga, weil sie klinisch so zentral sind? Oder weil sie kommunikativ einfach nicht mehr zu übersehen sind?
Man könnte die Frage auch noch nicht anders formulieren, aber man könnte noch eine zweite Frage stellen. Diskutieren wir GLP-1-Analoga und das jetzt nur mal als Synonym für vieles andere, was in Anführungszeichen innovativ ist, diskutieren wir es auch deshalb, um den Leuten zu helfen, eine eigene Antwort darauf zu finden. Ich erinnere mich speziell, Lipoprotein A ist auch so im Moment der heiße, Sie wissen schon, was dann kommt.
Irgendwas Fäkales.
Ist im Zweifel auch was Fäkales, ja. Man könnte auch an der Stelle dann, wenn ich wieder mal so ein komisches Wort benutze.
Ja. Solange es kein Dauerton wird. Ja.
Nein, aber die Taste heben wir uns mal auf. Vielleicht brauchen wir im nächsten Jahr ein paar Mal. Ich erinnere mich an Diskussionen in den letzten Wochen, Anfang Dezember im Allgemeinmedizinischen Listserver. Ich glaube, Günther Egidi hatte es in der letzten Episode auch angesprochen. Da ging es um dieses Thema GLP-1, ging um LPA. Und man hatte schon so den Eindruck, bei der ein oder der anderen Person, die geben fast schon auf in der Praxis, weil sie sich völlig außerstande sehen gegen diese Agenda, gegen diese Nachfragen, die dann auch von den Patientinnen und Patienten kommen, irgendetwas entgegenzusetzen. Und dann sagen die halt, dann mache ich das halt. Genauso wie Treat to Target, sagten dann auch viele. Ich schaffe es nicht mehr, meinen ganzen Kardiologinnen und Kardiologen zu erklären, warum das falsch ist. Deswegen lasse ich die Leute.
Aber von diesen Kolleginnen und Kollegen wollen wir doch die Freunde sein.
Eigentlich schon.
Und ohne uns jetzt selbst zu überhöhen und ohne zu viel Nabelschau zu betreiben, dafür ist dieser Podcast da. Dass man sich dann mal anlehnen kann, dass man sich mal ein Argument holen kann und dass man eben nicht in diese resignative Haltung verfällt.
Ein Podcast zum Anlehnen, das ist schön.
Gerade Lipoprotein A ist das mal wieder ein Risikomarker ohne Konsequenz. Der ist messbar, der ist prognostisch interessant, therapeutisch noch nicht beeinflussbar. Das Problem ist aber, und deshalb hissen dann auch manche Kolleginnen und Kollegen die weiße Flagge oder schwenken die weiße Fahne, mit dem Auftauchen neuer Wirkstoffkandidaten verschiebt sich dann der Diskurs abrupt aus interessant, aber ohne Handlung wird entscheidender, bisher vernachlässigter Risikofaktor. So ändert sich dann das Wording. Dann nehmen Screening-Überlegungen zu, obwohl ganz oft unklar ist, für wen, wie oft und mit welchem Nutzen. Und die therapeutische Perspektive, die wird vorweggenommen, bevor klinisch relevante Endpunkte überhaupt vorliegen.
Mhm.
Also hier funktioniert das Agenda-Setting dann über Antizipation. Also die bloße Aussicht auf eine zukünftige Therapie verändert bereits heute die Wahrnehmung der Relevanz und triggert dann bei den Patientinnen und Patienten eine Anspruchshaltung. Ich brauche das jetzt.
Mhm. Weil es mich retten könnte, ne? Das ist diese Hoffnung.
Genau.
Ja.
Ich brauche jetzt das LPA.
Und dann musst du bei einem Fallwert von 40 Euro versuchen, im Gespräch dagegen zu halten. Das ist doch schier unmöglich.
Ja. Und dann könnten wir direkt weitermachen mit den Anti-Amyloid-Antikörpern.
Ja.
Hoffnung, Druck, moralische Aufladung. Also gerade bei den Anti-Amyloid-Antikörpern kommt ja eine weitere Dimension dazu, und das ist die emotionale und moralische Dimension, oder nennen wir es mal die emotionale Aufladung.
Mhm.
Demenz ist und bleibt ein existenzielles Thema für alle, für die Betroffenen, die Angehörigen, die Gesellschaft. Und die Evidenzlagen, die sind absolut komplex. Dann haben wir es zu tun mit marginalen Effekten auf Surrogat oder kognitive Scores. Wir haben relevante Nebenwirkungen und enorme Kosten. Und trotzdem entsteht, auch das sei wieder den ganzen Kolleginnen und Kollegen in der Praxis gesagt, und die spüren das nämlich täglich, trotzdem entsteht ein erheblicher Behandlungsdruck. Nicht zu therapieren wirkt dann schnell wie Unterlassen, wie Skepsis, wie Zynismus. Und auch hier verschiebt sich dann wieder die Diskussion von was wissen wir hin zu dürfen wir das vorenthalten. Die gemeinsame Klammer dieser drei Beispiele, GLP-1-Analoga, LPA und Amyloid-Antikörper, das ist ein ganz ähnlicher Mechanismus, der da drin ist. Die Themen werden nicht nur durch die Evidenz groß, sondern durch Wiederholung, durch Erwartung, durch emotionale Anschlussfähigkeit.
Ja.
Und das ist doch die Gefahr des Agenda-Settings, Herr Nössler. Die Gefahr ist nicht, dass falsche Themen gesetzt werden, sondern dass andere Fragen einfach nicht mehr gestellt werden.
Ja.
Eben die nach der Priorisierung, nach dem Verzicht, nach den Opportunitätskosten, nach der Versorgungsgerechtigkeit, die stellen die beiden Nerds dann, Nössler und Scherber.
Und
mal erfolgreich, mal langweilend, mal so, dass sich der eine oder andere abgeholt fühlt, aber deshalb machen wir diese ganze Sache hier.
Und das Ganze gehört natürlich auch dazu im Konzert mit vielen anderen Überzeugten, die das eben auch tun. Was ich jetzt interessant fand an den Beispielen, die Sie genannt haben, da ist auch ein roter Faden drin. Da sind viele rote Fäden drin, aber noch ein anderer roter Faden ist da drin, der zunehmend eigentlich zum Gespräch werden müsste oder zum Thema werden müsste, nämlich dass in unserem Gesundheitswesen es eine Veränderung gab, etwas gekippt ist vielleicht sogar, dass es nämlich zunehmend bedürfnisorientiert statt bedarfsorientiert ist, oder?
Das ist genau dieses Framing und die Konnotation, dass eben Erwartungen geschürt wird, dass Themen einfach auch emotional oder manchmal sogar moralisch aufgeladen wird. Also unser ehemaliger Gesundheitsminister, auf den wir, glaube ich, auch noch kommen, der war ein Meister darin. Die Sache moralisch aufzuladen. Oder ist es immer noch?
Immer noch. Da kommen wir gleich zu. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen über die klinischen Aspekte gesprochen, davor über wissenschaftliche und auch methodische. Schauen wir noch mal so ein bisschen auf systemische Aspekte, die uns dieses Jahr begleitet haben in unseren Gesprächen. Wenn Sie mal aus Gesundheitssystemperspektive schauen, waren Sie jetzt ja schon drin. Was fällt Ihnen da noch ein, worüber wir oft gesprochen haben?
Naja, ein Gesprächsstrang unserer Episoden in 2025 betraf dann weniger einzelne Studien oder Wirkstoffe, sondern eben das System, in dem all das stattfindet und wo auch immer deutlicher wird, dass die medizinische Qualität nicht allein an der Innovation oder auch an Zugangsthematiken gemessen werden kann, sondern eben an der Fähigkeit eines Systems, Patientinnen und Patienten sinnvoll, ich sag mal, zu steuern, wenngleich dieser Begriff der Steuerung mir immer schwerer über die Lippen kommt.
Märklin-Eisenbahn.
Genau. Weil es eben sehr viel mehr als Steuerung ist. Und deshalb muss auch die Primärversorgung dabei eine Schlüsselrolle spielen. Und zwar nicht als vorgeschaltete Bürokratie, sondern eben als der Ort, wo Einordnung passiert, wo Priorisierung passiert, der Ort des bewussten Nicht-Tuns. Und, ja, und gleichzeitig erleben wir natürlich auch eine wachsende Faszination für internationale Vorbilder. Vielleicht auch sogar in den USA, wo dann oft strukturelle Probleme etwas anders gedacht werden. Da haben wir auch die eine oder andere Episode mit verbracht. Und schließlich öffnet sich dann auch in unseren Gesprächen immer wieder die Lücke zwischen der politischen Kommunikation und der evidenzbasierten Realität, also die Therapien, die werden dann als Durchbruch verhandelt, bevor klar ist, dass sie wirklich nützen. Und dann kommt man eben in diese Schwierigkeit, dass man ja gar nicht mehr weiß, wo man in diesem ganzen Dickicht ansetzen soll. Das ist eben diese Diskrepanz zwischen politischer Kommunikation und evidenzbasierter Realität.
Ja.
Ich halte lange Monologe heute, Herr Nössler, das tut mir leid.
Das ist völlig in Ordnung. Sie sind ja weihnachtlich erholt und neujahrs-euphorisiert. Das ist vielleicht eine Melange, die dann einfach dazu führen kann, dass man einfach mal auch gerne ins Plaudern kommt. Das ist ein Podcast, hier wird doch geplaudert.
Na gut, wir wollen die Leute nicht langweilen, nee. Aber wir fassen hier eben ein Jahr zusammen ja. mit vielen Episoden. Und
wir haben noch nicht über den Verrückten im Weißen Haus gesprochen.
Tja. Mal sehen, ob das heute noch sein muss. Viel wichtiger ist es vielleicht, darauf hinzuweisen, dass viele dieser aktuellen Konflikte keine Wissensprobleme sind, sondern wirklich Priorisierungsprobleme und Probleme, die mit der Ordnung oder der fehlenden Ordnung im System zu tun haben.
Ja.
Und es geht viel weniger darum, was wir wissen, sondern wie wir dieses Wissen dann in das funktionierende System übersetzen. Das wird ein Riesenthema bleiben in 2026.
Ja, das ist wahrscheinlich das Thema schlechthin und das wird es wahrscheinlich auch 27 noch bleiben. Ja. Vielleicht noch so ein letzter Aspekt, wenn wir auf unsere Gespräche in diesem Jahr schauen, insbesondere eben dann im zweiten Halbjahr. Wir haben auch viel über das Thema Kommerzialisierung, wir haben über das, ich erinnere mich an diese Akademia-Folge, wir hatten eine De-Implementation-Folge, die fand ich völlig verrückt im positiven Sinne. Die fand ich auch total lehrreich, das Gespräch aus Oxford. Ja, wir haben über die Frage medizinische Wissenschaft, wie funktioniert die eigentlich, nach welchen Bedingungen gesprochen, am Ende auch über große Gerechtigkeitsfragen, das kam mir da immer wieder durch. Also wir haben da auch ein strukturelles Thema, oder?
Ja, wir haben darüber gesprochen, dass die akademische Medizin doch unter starkem Druck steht, dass sie drittmittelabhängig ist, dass es einen Publikationszwang gibt, dass es eine Konkurrenz um Sichtbarkeit gibt.
Mhm.
Und dass wir da eigentlich auch das Thema oder die Problematik des Agenda-Settings haben.
Ja.
Es wird das erforscht, was förderfähig ist. Es wird das priorisiert, was vermarktbar ist. Und was sich schlecht verkaufen lässt, wie zum Beispiel Versorgungsforschung oder Deimplementierung, Sie haben es gerade genannt, oder Nichtintervention,
ja.
Das bleibt einfach unterbelichtet. Wir haben viele gute Leute in unserer Szene, viele Institute, die prima Forschung machen und sich da echt abmühen. Aber gegenüber den großen SFBs, der Grundlagenforscher, haben wir im Augenblick noch nichts entgegenzusetzen. Das soll jetzt auf keinen Fall ein Grundlagenforschungsbashing sein.
Mhm.
Aber es zeigt einfach, dass wir in der Art, wie wir Forschung machen, wir, die wissenschaftliche Allgemeinmedizin oder große Teile der Versorgungsforschung, wir haben da einfach Schwierigkeiten. Das haben wir versucht deutlich zu machen. Und bei der Kommerzialisierung spielt eben nicht nur das akademische Anreizsystem eine Rolle, wie Impact-Faktoren, wie Zitationszahlen, wie mediale Aufmerksamkeit, sondern das sind eben auch sehr starke Netzwerke, wo wir immer wieder deutlich machen, wir halten Abstand zur Pharmaindustrie, aber andere Fächer machen es eben nicht. Und dann entstehen Meinungen, pseudo-evidenzbasierte Großwetterlagen, gegen die man kaum noch ankommt.
Ja. Man könnte sogar, glaube ich, noch weitergehen. Da steckt ja auch eine wissenschaftskulturelle Fragestellung dahinter. Nämlich, wie wollen wir eigentlich Wissenschaft verstehen? Ich habe oftmals den Eindruck, als Wissenschaftsjournalist im Übrigen, betreiben wir dieses Spiel intensiv mit, beziehungsweise meine Zunft, dass wir Wissenschaft so verstehen. Und ich schicke schon vorweg, dass ich das für nicht klug haltet, dass wir es ausschließlich so verstehen, dass wir so verstehen, dass Wissenschaft immer wieder Neues hervorbringen muss, das auch anwendbar ist in einer Form und dass daraus eine gewisse, wir haben diesen Begriff Chauvinismus irgendwann für uns entdeckt und ich würde den auch gerne hier benutzen, dass da auch so eine Art Chauvinismus herrscht, dass alles, was wir neu erforscht haben, uns in höchstmögliche Verständnissituation bringt und wir natürlich jetzt ganz genau verstanden haben, wie dies, das und jenes funktioniert und wir Menschen uns dann überhöhen und sagen, dann kann ich das jetzt einsetzen und kann dies und das und jenes enhancen, oder? Das ist sicherlich doch auch so ein kultureller Aspekt, der damit reinspringt.
Das ist sicherlich ein Aspekt und ein weiterer ist der, dass immer wieder ein medizinisches Detail aus dem großen Gefüge rausgelöst wird, auf das dann die gesamte Aufmerksamkeit gelenkt wird und dass so Themen wie Priorisierung und Allokations- oder Distributionsgerechtigkeit dann einfach weniger sexy sind, weil sie komplex sind, weil es schwer ist, sowas auch auf eine Art zu thematisieren, dass es diesen emotional aufgeladenen marktschreierischen Tendenzen standhalten kann. Das ist aber eigentlich das strukturelle Defizit, nämlich die fehlende Priorisierung. Also medizinische Forschung und Versorgung, die wachsen additiv. Mhm. Neues kommt hinzu, Altes bleibt bestehen. Und was eigentlich fehlt, sind systematische Entscheidungen darüber, welche Interventionen wirklich einen echten Mehrwert bringen, welche nur marginale Effekte haben und auf was bewusst verzichtet werden könnte. Da gibt es natürlich eine gewisse Rolle beim gemeinsamen Bundesausschuss, der macht es so gut er kann. Aber trotzdem, also wir haben hier ein Problem. Also ohne Priorisierung gibt es keine gerechte Verteilung.
Jetzt haben Sie super, jetzt hätte ich fast gesagt Cliffhanger. Sie haben eine super geniale Überleitung gemacht von dem Rückblick auf unser Podcast-Jahr und die Gespräche und die roten Fäden, die sich dadurch zählen, hin zu unserem politischen Jahresrückblick mit dem Begriff der Priorisierung. Und ich würde mal erwarten, davon ausgehen, dass wir am Ende bei der großen Fragestellung der Priorisierung landen werden, wenn wir auch auf das Jahr 2026 blicken. Wollen wir eins bei einem Punkt machen, beim Podcast-Rückblick und zur Politik kommen?
Sehr gerne.
Wir haben uns ja überlegt, ich hatte es initial gesagt, dass wir so ein paar Aspekte besprechen möchten, die uns dieses Jahr gesundheitspolitisch, systemisch aufgefallen sind, die uns interessieren, wozu wir uns Gedanken machen, dass wir natürlich auch einen Ausblick machen wollen. Und vielleicht können wir so ein bisschen auch mal versuchen, einen Vergleich zu machen. Wir haben seit Mai eine neue Bundesregierung. Wir haben einen Kanzler Friedrich Merz. Wir haben eine Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, die fachfremd ist und das erste Mal Bundesministerin ist. Und bis dahin hatten wir einen Karl Lauterbach. Der war auch das erste Mal Bundesminister, aber immerhin. Und jetzt könnten ja mal eine vergleichende Studie konstruieren zwischen dem, was wir bis Mai erlebt haben und dem, was wir ab Mai erlebt haben, oder?
Also nach dem Pico-Schema sozusagen.
Wir könnten mal so ein Pico-Schema jetzt gemeinsam konstruieren.
Okay, also P.
Population.
Das ist ja die Population, also wir das Gesundheitswesen.
Richtig.
Da sind die Krankenhäuser drin, die Praxen, Pflege, Verwaltung, die Patienten, die Kostenträger, die multiplen Komorbiditäten, chronische Erschöpfung, begrenzte Resilienz, alles wäre drin.
Alles.
Ja. Man kann dem System nicht entkommen. Also alles ist drin.
Genau, das Universum sozusagen.
Ausschlusskriterien keine.
Keine.
Ja. Bei der Stichprobenbeschreibung oder die Baseline-Daten würden wahrscheinlich zeigen, hohe Erwartung, niedrige Belastbarkeit.
Okay.
Dann Pico. I.
Intervention.
Intervention, ja. Vaketin, ja. 10 Milligramm am Tag.
Vaketin, 10 Milligramm am Tag.
Also eine medikamentgewordene Gesundheitsministerin.
Mhm.
Vaketin steht für eher niedrig dosierte Kommunikationstherapie, regelmäßige Ankündigungen, wohlklingende Begriffe, vorsichtige Strukturimpulse, insgesamt ganz gut verträglich, aber mit einer etwas schütteren oder sagen wir mal unklaren Dosis-Wirkungsbeziehung.
Die wollen wir erforschen.
Genau.
Okay.
Und bislang entfaltet dieser Wirkstoff doch eher kommunikative Effekte und weniger strukturelle.
Das heißt, Sie zitieren bereits Beobachtungsdaten, nicht wahr? Die quasi als Hypothesen generierend diese Studie jetzt konstruieren.
Genau, ja, im Sinne einer formativen Evaluation.
Mhm. Okay.
So, jetzt kommt das C.
Comparison, Kontrolle.
Ja, genau. Lauterbach-Kohl. Ja. Das sozusagen der Komparator, unser Ex-Minister. Lauterbach-Kohl wird hochfrequent appliziert, oft unabhängig von der Tageszeit oder dem Systemzustand. Die Wirkung tritt sofort ein, zumindest auf der medialen Ebene, mit raschem Anstieg des systemischen Blutdrucks. Und sehr nebenwirkungsreich, Tachykardie im Reformdiskurs und gelegentlich Verwirrtheit im Zielorgan.
Okay, also sehr nebenwirkungsreich.
Richtig. Mhm. Pico. Wären wir jetzt bei O?
Outcomes. Endpunkte. Ja.
Also, natürlich, wir nehmen nur harte Endpunkte. Overall Survival.
Wir leben noch.
Wir leben noch. Der primäre Endpunkt wurde erreicht. Allerdings bleibt unklar, ob es sich um ein robustes Überleben handelt oder eher um ein prolongiertes Überdauern.
Da müssten wir noch PFS messen.
Richtig, genau. Ja. Ja, und jetzt müssten natürlich noch so Effizienzgedanken da rein, Kosten, Zulänglichkeit, Arbeitsbedingungen, Versorgungsqualität. Also, ja.
Das sind so kombinierte Endpunkte, ne? Kennen wir doch klassischerweise.
Ja, soweit erstmal, ja. Und die sekundären Endpunkte wären Zeit bis zur ersten realen Strukturveränderung, Gesetzesdichte pro Jahr, Hazard Ratio für politische Selbstkorrektur oder Talkshow Exposure pro Reform. Ja, da war unser ehemaliger Minister natürlich der Meister.
Okay, also da gibt es dann einen Favor Lauterbach Kohl wahrscheinlich, wenn wir uns das angucken. Ja,
absolut.
Zeit bis zur ersten realen Strukturveränderung, das würde man dann als Kaplan-Meier-Kurve darstellen. Wahrscheinlich.
Ja, ich meine, unsere kleinen Klamauk-Einlage hier wohnt natürlich auch was Ernsthaftes inne. Also dieser Vergleich zwischen Wagen und Lauterbach, der eignet sich wirklich auch dazu, unsere Debullshitting-Aufgabe nochmal wirklich zu beleuchten. Also es geht hier ja nicht darum, Personen gegeneinander auszuspielen, sondern einfach mal darum, politische Stile sichtbar zu machen. Also Lauterbach steht wirklich für eine sehr hohe kommunikative Präsenz, für eine starke moralische Rahmung und für eine permanente Intervention im öffentlichen Diskurs. Was für mich lange Zeit eigentlich unerträglich war, das war, dass er Chefarzt von Deutschland gespielt hat. Nicht, dass er ihn gespielt hat, sondern wie er ihn gespielt hat. Ich erinnere mich da noch an meine Zeit in der Klinik, wenn es mir einfach nicht gelungen ist, den Chefarzt zu respektieren. Da habe ich ein paar Beispiele für und ich habe mich wirklich da immer wieder reinversetzt gefühlt. Was macht er da bitte? Ja. Was macht er da? Was richtet er gerade wieder für einen Schaden an? Und auf welcher Seite des Informationskriegs steht er eigentlich? Und oft wirklich auf der falschen.
Das hat er aber bis heute wahrscheinlich noch nicht so richtig reflektieren wollen.
Nee.
Oder?
Nee.
Also Stand jetzt, wenn ich das richtig sehe, aus den uns vorliegenden Beobachtungsdaten können wir sehen, der Komparator Lauterbach Kohl, das ist hoch nebenwirkungsreich gewesen, hat im Zweifel bis hin zu einem Zytokinsturm Probleme bereitet. Und bei der Testintervention, bei Verum, Vacetin, da sehen wir noch nicht so richtig, dass es wirkt, oder?
Nee, aber zumindest haben wir da eine wohltuende Zurückhaltung. Die Sprache ist etwas technokratischer. Wir haben eine geringere mediale Reizdichte.
Ja.
Und wir haben weniger Arbeit mit Debullshitting.
Mhm. Ja.
Es geht ja nicht darum, wer lauter oder wer sympathischer ist, sondern letztlich dann auch darum, was unter dem jeweiligen Stil tatsächlich an Strukturveränderungen folgt.
So ist es.
Ja, da müssen wir dann schon ein bisschen dran arbeiten.
Am Ende geht es darum, dass wir was verändern. Wir könnten ja, um nochmal in unserer niedlichen Pico-Idee zu bleiben, man könnte ja auch einfach mal eine politische Number Needed to Treat sich überlegen, nicht? Also wie viel Aktion braucht es in der Politik, wie viel Talkshow, wie viel Reformankündigung, wie viele Gesetze, bis ein relevanter Endpunkt, nämlich eine systemische Veränderung eintritt. Das wäre doch eigentlich das, woran wir die messen wollen.
Absolut. Ja, und dabei spielen Sprache, Stil und politische Inszenierung wirklich eine Rolle. Die entscheiden mit darüber, ob sich ein System wirklich verändern kann oder ob es sich nur für beschäftigt hält.
Mhm.
Dann wird sich am Ende auch zeigen, ob es eher ein symbolhaftes Handeln war, um es mal mit Windela zu sagen. Also Maßnahmen, die Handlungsfähigkeit demonstrieren, ohne wirklich tief in die Systemlogik einzugreifen.
Mhm.
Oder ob sich wirklich was verändert. Und da muss man dann aber auch aufpassen. Man darf diese notwendigen Reformen nicht als Kostenersparnis verkaufen.
Oh, da kommen wir jetzt gleich zu. Das Thema Kostenersparnis ist im Moment das heiße Thema. Da müssen wir nochmal ein bisschen intensiver nachdenken. Ich würde gerne noch mit einem Gedanken unsere niedliche Pico-Idee abschließen wollen, wenn wir jetzt überlegen wollen, wie müsste man so ein Studiendesign aufsetzen, Martin Scherer. Es wäre doch vermutlich, wenn wir hier zwei nacheinander folgende Therapien uns anschauen, es ist eine prospektive Crossover-Studie, wenn wir sie so anlegen würden. Natürlich Open Label, weil wir ja alle das Therapeutikum sehen. Offenes Follow-up. Bislang haben wir gute 4 Jahre Follow-up. Verblindet geht nicht. Erblindet vielleicht schon. Und so eine richtige, wenn ich jetzt mal sage, Per-Protokoll-Analyse wäre nicht möglich, wenn wir also ziemlich jeden im Gesundheitswesen als Lost-to-Follow-up verlieren, oder?
Ja, also etwas methodische Einschränkungen gibt es da sicherlich. Um es mal abzuschließen, wir haben hier zwei unterschiedliche Politikstile. Wir haben bei beiden Ministern haben wir doch einen hohen Reformwunsch. Und das möchte ja auch Lauterbach bei all meiner Kritik überhaupt nicht absprechen, dass er echt was versucht hat, hat auch einiges auf den Weg gebracht. Aber jetzt muss man eben sehen.
Ja, tatsächlich. Er hat einiges auf den Weg gebracht. Er hat auch Versuche unternommen, mit gewissen Problemen anders umzugehen, nämlich das Problem, und das ist ihm dann tatsächlich auch so ein bisschen auf die Füße gefallen. Jetzt kommen wir mal auf die inhaltliche Betrachtung der politischen Aspekte nach unserem kleinen Spielchen hier. Was man Minister Lauterbach nicht absprechen kann, ist, dass er versucht hat, Dinge anzugehen und mit auch der sogenannten Lobbystruktur im Gesundheitswesen anders umzugehen. Also den gesamten Interessen, muss man ja sagen. Der Begriff Lobby ist immer so ein bisschen anzüglich, aber ist eigentlich korrekt. Das hat er ja auch deutlich gesagt. Das sind für mich alles Lobbyisten, im Übrigen auch die Bundesländer. Und so hat er ja versucht, sein damals Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, das KHVVG, so anzulegen, dass er mit den Leuten einfach nicht redet. Da stellt man dann natürlich fest, in einem föderalen Staat, das geht halt nicht. Und dann haben es die Länder ihm kaputt gemacht. Und jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt wird dieses KHVVG, diese sogenannte Krankenhausreform, die sicherlich alles andere ist als eine Reform, noch weiter kaputt gemacht. Jetzt gibt es nämlich das KHAG, ja, das Krankenhausreformanpassungsgesetz. Das ist das eine. Und das zweite ist das Thema Finanzen. Reden wir, Martin Scherer, vielleicht mal über diese zwei großen Baustellen erstmal.
Das KHAG, das ist eben der Versuch, eine große Reform dann unter Zeitdruck nachzujustieren. Und mit all den bekannten Problemen, mit Übergangsregelungen, mit Unsicherheiten in der Fläche. Das Kernproblem dabei ist, dass finanzielle Stabilisierung eigentlich keine Strukturreform ersetzt, sondern sie eigentlich viel mehr verschiebt.
Ja.
Und das, deshalb ist der Kostendruck da ein sehr schlechter Orientierungspunkt.
Mhm. Absolut.
Was sich natürlich sehr leicht sagen lässt von jemandem, der eben nicht in dieser Verantwortung steht. Aber das ist eben das Dilemma, in dem wir sind. Wir bräuchten eigentlich Strukturreformen, die unabhängig von der Kostenthematik gedacht werden. Wenngleich es da sicherlich Überlappungen gibt.
Kommen wir gleich noch zu, weil da gibt es ja einige Pläne. Was ich an der Stelle aber schon interessant finde, bei der Betrachtung dieser 8 Monate, die Ministerin Wagen und die gesamte Bundesregierung jetzt im Amt ist, wie schwer es im Gesundheitswesen der momentanen Bundesregierung fällt, mit den verschiedenen Interessen, die es nun mal gibt, zu jonglieren. Ich erinnere nur am Rande an das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege. Kurzname ist BEEP, B-E-E-P. Das klingt so ja ungefährlich, dieses Gesetz, außer vielleicht für ärztliche Verbände und Interessenvertreter. In diesem Gesetz gab es im Omnibus etwas ganz Wichtiges, nämlich diese 2 Milliarden, mit denen die Krankenkassen entlastet werden sollten. Das haben die Bundesländer, weil sie mehr Geld wollten für ihre Krankenhäuser, für ihre vielleicht unnützen und maroden Krankenhäuser, das haben die blockiert im Bundesrat. Das ist dann erst mit Knirschen im Vermittlungsausschuss gerade noch so vor Weihnachten geheilt worden, dass es noch beschlossen werden konnte. Die SPD soll da eine ganz unrühmliche Rolle im Übrigen mitgespielt haben. Dass diese Partei wird man genauer betrachten müssen, wie sie da Hand anlegt. Im Moment, Stand heute nach 8 Monaten, Martin Scherer, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass ich mir nicht sicher bin, ob es der Bundesregierung jetzt gelingt, auch mit ihren inneren, mit ihrem inneren Widerstreit, mit diesen großen Interessen, Akteuren irgendwie gute Deals auszuhandeln?
Ja, da hat die Weihnachtsgans ein paar Federn gelassen an dieser Stelle. Also da gab es wirklich einen ziemlichen Konflikt zwischen Bund, zwischen Ländern, zwischen Koalitionspartnern, und der wurde auch ziemlich offen ausgetragen. Jedenfalls war er offen sichtbar. Und das Ergebnis war doch einigermaßen paradox. Also dass eben trotz aller Entlastungsrhetorik dann doch die Krankenkassenbeiträge gestiegen sind. Und die Ministerin, die dann um ihre Rolle auch nicht wirklich zu beneiden war, die stand dann praktisch im Kreuzfeuer zwischen all diesen widerstreitenden Erwartungen: sparen, stabilisieren, reformieren, und das alles am besten gleichzeitig.
Ja.
Da gab es dann Ärger.
Ja.
Und dann gibt es, wie bei allen politischen Kompromissen, gibt es dann kommunikative Sieger und vielleicht auch mediale Verlierer, aber eben selten gute finanzielle Lösungen.
Tut Nina Wagen Ihnen auch so ein bisschen leid?
In dem Fall auf jeden Fall.
Ja, also die kommt da mächtig unter die Räder, ne?
Ja.
Und ja, wir können ja gleich nochmal ein bisschen weiterblicken, weil es wird, glaube ich, auch innerhalb der Koalition nicht besser. Reden wir vielleicht mal nicht nur über das, was der Regierung nicht gelungen ist. Und die Person Nina Wagen, wir müssen ja mal vorsichtig sein, dass wir uns nicht an Menschen abarbeiten, sondern an Rollen und an den Ergebnissen von Rollen. Das ist mal ganz wichtig. Also, liebe Nina Wagen, falls Sie das hören, es geht nicht gegen Sie als Person. Es geht um die Politik und das Ergebnis. Eigentlich sind wir doch in dieses Jahr reingegangen oder vielmehr in diese Legislaturperiode mit einem Koalitionsvertrag. Ich meine, wir haben auch drüber gesprochen im Evidenz-Update und über die Pläne, die diese schwarz-rote Koalition, GroKo kann man sie ja nicht nennen, sich vorgenommen hat. Und unter anderem stand da etwas drin, das gerade die primärärztlich Tätigen total gefreut hat. Also ganz besonders die Hausärzte und Hausärzte, auch die Pädiatrie. Nämlich, wir führen ein verbindliches Primärarztsystem ein. So steht es da drin. Da haben wir auch beim Tag der Allgemeinmedizin Hamburg drüber gesprochen. So, Notfallreform gehört irgendwie auch noch mit dazu. Das ist nach wie vor eine riesenoffene Baustelle, beides, oder?
Zwei riesige Baustellen und zwei wichtige Baustellen. Die Primärversorgung, die will hier keine Rolle spielen im Sinne von Zugang verwehren, sondern es ist soll vielmehr ein Übersetzungsraum sein, also zwischen Symptomen und Diagnosen, der evidenzbasierten Vorgehensweise und der individuellen Situation, zwischen realistischen Nutzen-Schaden-Abwägungen. Also viele Überversorgungsphänomene entstehen ja genau dort, wo diese Einordnung fehlt oder systemisch entwertet wird.
Mhm.
Und deshalb ist ohne starke Primärversorgung die Medizin fragmentiert und teuer und oft auch schlecht. Und deshalb ist es ein Fehler, solche Ordnungsthemen, ich will es lieber als Ordnungsthema, denn als Steuerungsthema bezeichnen. Also, dass wir so Themen wie Steuerung oder Ordnung im System als Kostenfrage diskutieren.
Mhm.
Also sie muss vielmehr als eine Voraussetzung für eine gute Medizin diskutiert werden und begriffen werden. Und da macht die Ministerin meines Erachtens einen Fehler, denn es muss ja hier das ganze System mitgenommen werden, die ganzen Fachdisziplinen, die vielen Stakeholder, die Interessensgruppen, die Patientinnen und Patienten, die müssen mitgenommen werden, die müssen alle begreifen, dass es hier um die Voraussetzung für eine gute Medizin gibt. Und deshalb war das nur so semi-sinnvoll, was der Kanzleramtsminister da an Weihnachten gemacht hat, jedenfalls vom medialen Framing her. Aber wie ich sie kenne, kommen wir dazu noch.
Können wir auch direkt vorne wegziehen. Thorsten Frey hat, also Thorsten Frey, CDU, ist quasi Chefadjutant von Friedrich Merz, Kanzleramtsminister. Der hat sich geäußert zu Weihnachten. Geniales Timing im Redaktionsnetzwerk Deutschland, ist natürlich in den Shownotes verlinkt, und hat Folgendes gesagt, Zitat: Klar ist auch, dass manche Leistungen entfallen müssen, um das Gesundheitssystem günstiger zu machen, was in anderen Ländern auch funktioniert. Und er hat weiter gesagt, es kann zudem nicht so sein, dass bei uns jeder in einer naturgemäß eher laienhaften Betrachtung selbst entscheidet, zu welchem Facharzt er geht. Ein Primärarzt in der Regel der Hausarzt, müsse diese Entscheidung übernehmen. Zitat Ende. Im Prinzip ist das inhaltlich doch nicht falsch, was er da sagt.
Nee, aber vom Framing her weiß ich nicht, ob es dazu geeignet ist, so eine positive Ausgangsstimmung oder Aufbruchssituation in der Bevölkerung zu erzeugen. Ich könnte da noch einen Zeitungsausschnitt ergänzen aus der FAZ, der mir kurz vor Weihnachten in die Hände gefallen ist, der eigentlich den passenden Hintergrund für diese Zuspitzung liefert. Darin kündigt die Gesundheitsministerin für 2026 weitere Sparanstrengungen an, ausdrücklich noch bevor grundlegende Strukturreformen im Gesundheitswesen umgesetzt werden. Ziel sei es, Beitragssatzsteigerungen zu vermeiden. Gleichzeitig wird eingeräumt, dass diese Sparmaßnahmen bereits beschlossen würden, während die eigentlichen Reformen erst folgen sollen. Und der Artikel macht damit sichtbar, was wir viele seit Monaten beobachten: Kostendämpfung läuft der Strukturpolitik voraus. Und das ist eigentlich das Problem.
Mhm.
Es müsste da ein völlig anderes Narrativ rein, dass es hier eigentlich um eine bessere Versorgung geht.
Wir reden nur über Geld.
Richtig.
Da wird quasi das Fiskalische, das Sparbuch könnte man sagen, wird zur normativen Vorgabe des Gesundheitswesens. Am Ende, man könnte jetzt einfach sagen, okay, das ist politische Theorie, so funktioniert das. Wir sind nun mal in einem budgetgetriebenen politischen System und da wird halt gesagt, das ist das Budget. Und dann macht halt das Beste draus. Und mal Hand aufs Herz, Martin Scherer, wozu habe ich denn eine Bundesgesundheitsministerin? Wozu hat unsere Bundesgesundheitsministerin ein Ministerium mit über 1000 Fachkundigen und auch ganz tollen Mitarbeitern? Das gehört übrigens auch mal dazu gesagt, die haben wirklich viel Ahnung. Die können doch dann sagen, okay, dann gibst du mir halt das Budget vor und wenn es zum Beispiel heißt, bei 14% GKV Beitragssatz ist Schluss, das ist ja das, was die Union im Übrigen auch immer will, Sozialabgabenquote deckeln, das ist denen doch so wichtig, dann muss halt das Ministerium einfach mal in die Puschen kommen und Konzepte machen, aber das passiert ja nicht bis hierhin.
Naja, aber wären Sie gerne Gesundheitsminister, Herr Nössler?
Gott bewahre.
Eben, warum? Weil Reformen erkannt werden, aber politisch oft schwer durchsetzbar sind, weil sie bestehende Macht und Finanzströme berühren. Aber um vielleicht das mal zusammenzubinden, für Notfallreform haben wir noch nichts gesagt. Sowohl die Primärversorgung als auch die Notfallreform sind ja beides Schlüsselprojekte. Eigentlich gelten sie seit Jahren schon als Schlüsselprojekte und bleiben es, ohne dass man hier entscheidend vorankommt. Und eigentlich liegt hier wirklich ein enormes Potenzial, wirklich mal die Patientenpfade glatt zu ziehen. Oder nennen wir es halt bessere Patientensteuerung oder Ordnung im System.
Ja.
Die Krankenhäuser zu entlasten und die Ressourcen effizient einzusetzen.
Mhm. Es gibt immerhin, das ist ja so ein bisschen auch noch eine gute Nachricht, wir wollen ja nicht nur auf die Politik schimpfen, weil was wir definitiv nicht brauchen, ist Politikverdrossenheit. Ganz im Gegenteil, eigentlich wollen wir uns ja ermutigen, aus dem, was Politik im Moment nicht gut gelingt, zu überlegen, wie es Politik und uns besser gelingen könnte. Das ist doch eigentlich der Anreiz. Eine gute Nachricht immerhin, ein Gesetz.
Da möchte ich sofort einhaken. Wir schimpfen auf keinen Fall hier auf die Politik. Das sind schon die richtigen Zielsetzungen, sind formuliert.
Mhm.
Aber die Narrative sind gerade nicht so günstig. Deshalb habe ich ein bisschen die Sorge, dass das dann gelingt, alle wirklich mitzunehmen. Aber wir werden sehen.
Gute Nachricht wollte ich in jedem Fall noch mit reinbringen. Ein Gesetz zur Reform der Notfallversorgung liegt zumindest als Referentenentwurf vor seit Mitte November. Das heißt, das ist jetzt soweit zwischen den Häusern besprochen. Das Ganze muss jetzt seinen parlamentarischen Weg gehen. Das Kabinett muss es ins Parlament einbringen. Dort wird es beraten. Wichtig für alle, die uns zuhören, die meisten werden es eh wissen, das Thema Rettungsdienst wird da drin adressiert und da ist natürlich wieder Konfliktpotenzial drin. Da geht es nämlich ans Eingemachte mit den Ländern, die dafür zuständig sind und die Kommunen. Und viele haben schon mitbekommen, dass die Krankenkassen mittlerweile anfangen, ich glaube Essen war da dieses Jahr so ein Negativvorbild, dass die Krankenkassen gesagt haben, wir zahlen nicht mehr für Leerfahrten. Und die Träger des Rettungsdienstes bleiben auf einmal auf den Kosten sitzen. Also da ist nochmal richtig Feuer im Kessel drin fürs kommende Jahr und da wird man was finden müssen. Können wir der Politik in Kommunen, Ländern und Bund nur die Daumen drücken, dass es ihnen gelingt, sich zusammenzusetzen für eine gute Lösung? Ne?
Ja, und dass man gerade in der Notfallversorgung immer regional denken muss und immer schauen muss, dass alle Beteiligten, die an der Notfallversorgung mitwirken, dass sie irgendwie in einem Boot sind. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Richtig, genau.
Und da wirken die Krankenhäuser mit.
Genau.
Da wirken die niedergelassenen Praxen mit, die sowohl die hausärztlichen als auch die fachärztlichen Praxen wirken an der Notfallversorgung mit, die 116, 117, die 112. Und da muss man gute regionale Konzepte machen.
Ja. Gibt es übrigens auch interessant, ich weiß gar nicht, ob das schon publiziert ist, jedenfalls kennen Sie es, Martin Scherer, Annas Lackmann sagt Ihnen sicherlich etwas.
Ja.
An der Charité. Ja. Professorin für notfallmedizinische Versorgungsforschung. Wusste ich lange nicht, dass es so einen Lehrstuhl gibt.
Ja, gucken Sie mal nach Lackmann-Scherer, dann finden Sie gemeinsame Publikationen.
So ist es. Pino-Studie unter anderem.
Ja.
Ne? Und es gibt an der Charité noch eine Studie, die nennt sich NOTE. Und da müsste ich jetzt selbst noch mal schauen, ob dazu vielleicht schon die Publikation vorliegt. Ich weiß, dass sie eingereicht war. Wir werden es, wenn sie veröffentlicht wird, nachreichen. Durchaus interessante Ergebnisse, speziell aus Berlin, zu der Frage, inwieweit kann ich aus einem Krankenhaus wieder nach ambulant steuern. Aber vielleicht machen wir da nächstes Jahr einfach mal eine separate Episode zu, oder?
Gerne.
Okay, kommen wir nochmal zurück zur großen Politik. Reden wir vielleicht nochmal über zwei Aspekte. Wir haben jetzt über Steuerung gesprochen, über Finanzen. Wir haben vorhin über die Krise der akademischen Medizin gesprochen, Martin Scherer. Mal wieder. Approbationsordnung. Es gibt doch immer noch so ein, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, Masterplan Medizinstudium 2020. Wir haben jetzt mittlerweile bald 2026.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Also, es besteht seit Jahren Einigkeit über den Reformbedarf. Mehr Praxisnähe, bessere Verzahnung von ambulanter und stationärer Medizin, stärkere Allgemeinmedizin. Doch die Umsetzung wird blockiert durch föderale Zuständigkeiten und wieder mal durch Finanzierungsfragen.
Mhm.
Und auch hier wird Ausbildung praktisch als Kostenfaktor behandelt und nicht als Investition in Systemstabilität. Und da haben wir es wieder, Herr Nössler, wieder das Grundproblem. Sie haben es mit einer wunderbaren Metapher eben beschrieben, dass der Geldbeutel hier der entscheidende Taktgeber und Orientierungspunkt ist und weniger das Zielbild eines stabilen Systems.
Und es geht eigentlich nur um ein paar läppische Millionen.
Ja.
Und dafür die Zukunft unserer Versorgung. Es ist unglaublich. Also es ist manchmal echt zum Kopfschütteln. Haben wir vielleicht noch eine gute Nachricht aus den großen politischen Aspekten? Gebührenordnung für Ärzte. Nachdem sich die Ärzteschaft angefangen hat, selbst zu zerlegen darüber, was für Beobachter total interessant ist, sowas zu sehen, wie in einem Zirkus eigentlich, da darf sich die Ärzteschaft selbst wirklich mal an die Nase fassen. Wer sich so verhält, meine persönliche Kommentierung dazu, entzieht sich ein Stück weit auch eines ernsthaften Diskurses, wenn es um Systemveränderung geht. Aber Schwamm drüber, Ärztetag in Leipzig, hat man es dann doch irgendwie noch so hingekriegt, die Kurve. Klaus Reinhardt hat den Leuten massiv ins Gewissen geredet und das hat offensichtlich gefruchtet. Und die Ministerin hat tatsächlich in einem Interview mit dem Deutschen Ärzteblatt zugesichert, dass sie jetzt in Gespräche auf Fachebene geht, um das umzusetzen. Da heißt es Mitte 26, also in ein paar Monaten, Kabinettsbeschluss. Sie muss ja auch mit der Beihilfe mit den Ländern reden. Es ist doch eigentlich auch eine gute Nachricht, Martin Scherer, oder?
Da bin ich ja mal gespannt, ob es wirklich dazu kommt. Also die GOE-Reform ist und bleibt ja das klassische gesundheitspolitische Phantom.
Mhm.
Immer wieder angekündigt, nie abgeschlossen. Und da haben wir auch wieder so eine spannende Gemengelage. Sie haben die widerstreitenden ärztlichen Interessen leider völlig richtig beschrieben.
Mhm. Tut mir leid.
Ja, dann haben wir aber noch diese politische Vorsicht. Mit diesem Thema kann man eigentlich wenig politischen Kredit aufbauen.
Mhm.
Und dann noch diese föderalen Abstimmungsprozesse. Und deshalb bewegt sich das ganze Ding eigentlich seit Jahren kaum vom Fleck.
Mhm.
Wenngleich es jetzt auf der einen Seite ein bisschen Bewegung gegeben hat, aber die Folge ist ja, dass die Vergütungsrealität sich immer weiter von der tatsächlichen Versorgungsrealität abkoppelt und vielleicht mal jetzt an die Adresse derer, die jetzt nicht täglich Rechnungen schreiben und auch nicht täglich privatärztliche Rechnungen erhalten.
Mhm.
Die alte GOE macht es so gut wie unmöglich, sich mal eine Stunde Zeit für einen Patienten zu nehmen.
Ja.
Wenn sie dann keinen Ultraschall machen, keine Spritze geben, keine andere technische Untersuchung machen, werden sie Schwierigkeiten haben, eine Stunde sich kümmern, eine Stunde Fürsorge, ärztliche Fürsorge, eine Stunde mit dem Ergebnis des intelligenten Nichtstuns wirklich abzurechnen.
Mhm.
Geht im Augenblick nicht, ohne irgendwelche Tricks oder Pirouetten.
Richtig. Und haben eigentlich alle verstanden, dass das zu ändern wäre. Da gibt es ja nun wirklich keinen Widerspruch. Aber sobald man dann über Umverteilung sprechen muss, und das ist am Ende nun mal Umverteilung, so einfach ist das. Im Übrigen auch im EBM-System. Wenn ich primärversorgende Leistung stärken will, dann muss ich halt technische Leistung abwerten. Punkt. Und wenn wir wissen, dass wir zu viel technische Leistung machen, ja, so what? Dann müssen wir eine Lösung finden für diese Fachgebiete. Aber das kann ja nicht heißen, dass wir es einfrieren und sagen, dann machen wir einfach gar nichts, oder? Das ist doch die Realität im Moment.
Genau.
Ja, ärgerlich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so einen negativen Spin kriegen, aber vielleicht kommen wir ja gleich noch zu ein paar positiven Sachen, oder?
Ich glaube, die wichtigen Themen, die liegen ja auf dem Tisch, und ich habe da schon noch die Hoffnung, dass an der einen oder anderen Stelle positive Dinge passieren. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, wir haben eine Finanzkommission, die doch recht gut besetzt ist und von der ich eine gute Arbeit erwarte.
Genau, da sitzen auch einige bekannte Personen drin. Und wenn der Zeitrahmen stimmt, den ich im Moment im Kopf habe, ist es wohl so, dass die bis Ende März mehr oder weniger fertig sein sollen mit ihrer Arbeit. Auch Fachgesellschaften werden da ja beteiligt. Ich glaube, die DGAM ist auch eingeladen, sich zu beteiligen.
Ja.
Und wenn das.
Hat sie auch schon was geliefert?
Hat auch schon geliefert. Gute DGAM. Und dann werden wir mal Mitte März schauen. Wir können zumindest an der Stelle so weit cliffhangern, dass wir bestrebt sind, die eine oder andere Person aus dieser Kommission dann zu gegebener Zeit hier mal in den Podcast zu holen.
Sehr gerne.
Machen wir. Gut. Wollen wir vielleicht nochmal so ein bisschen das Politische, bevor wir dann vielleicht auch mal auf die schönen Sachen, Jubiläen und den Ausblick kommen, das Politische noch so ein bisschen abrunden am Ende. Wir haben schon gehört, die Bullshitting ist jetzt im Moment nicht so notwendig. Das ist eigentlich so die gute Nachricht für die momentane Bundesregierung. Das finden wir eigentlich ganz gut. Also nicht so viel Nonsens erzählen. Wir haben drüber gesprochen, dass es schon noch mehr Reformmut braucht. Sie haben Jürgen Windeler zitiert mit dem symbolhaften Handeln. Also, dass man im Prinzip etwas tut, ohne die Absicht zu verfolgen, dass man damit ein Ziel erreichen will. Da gibt es einen sehr lesenswerten Beitrag von ihm, der ist natürlich auch verlinkt. Wir haben festgestellt, dass offensichtlich das Kanzleramt jetzt entdeckt hat, sich in die Gesundheitspolitik stärker einbringen zu wollen. Sie haben Thorsten Frey, den Kanzleramtschef, Kanzleramtsminister, zitiert. Auch Friedrich Merz hat sich ja schon sehr kritisch geäußert über die Pflegekommission seiner Zeit. Und da sagte er, nein, da müssen wir noch mal ran. Mit meinen Worten jetzt wiedergegeben. Also da ist schon auch ein bisschen Kritik an der Arbeit der Ministerin und der Kommissionen. Und gleichzeitig stellen wir fest, es wird im Moment nur mit dem Geldbeutel regiert, Zitat Scherer. Und vor allem, es wird vor allem nach Surrogaten geschaut. Ne? Also Surrogate hier, was gebe ich aus, statt nach Strukturreformen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an diese dämliche Stadtbilddebatte, die der Kanzler da willentlich oder nicht willentlich losgetreten hat. Das waren ja auch völlig fehlgeleitete Surrogate. Da hat er dann, ohne es auszusprechen, aber für alle hörbar, quasi Herkunft und Migrationsstatus als Faktor benannt für Probleme. Und das ist ja völliger Bullshit. Am Ende geht es um Armut und um Bildung. Das ist der Punkt. Also auch Politik hängt fest in dieser ganzen Surrogatfixierung. Wenn wir jetzt so ein bisschen da eine Klammer drum machen und vielleicht auch sowas wie ein Appell versuchen zu formulieren oder wenn Sie an die Priorisierungsdebatte denken, die ja der Drogenbeauftragte Herr Streeck etwas ungeschickt, ehrlich gesagt, angestoßen hat. Der mal versucht, das zusammenzubinden. Was können wir für ein Fazit ziehen und mit einer Aufforderung verbinden für 26?
Also, dass die Gesundheitspolitik des Jahres 25 geprägt war von einer auffälligen Schieflage zwischen Anspruch und Umsetzbarkeit, dass sich vieles um die finanzielle Stabilisierung gedreht hat und um Reparaturbetrieb. Es wurden strukturelle Reformen benannt, aber bislang kaum vorangebracht. Die Konflikte waren dabei nicht nur fachlich, sondern auch offen politisch zwischen Bund, zwischen Ländern, innerhalb der Koalition, zwischen Kommunikation und Realität. Und was auffällt, ist, dass die wirklich großen systemrelevanten Baustellen, Primärversorgung, Notfallstrukturen, ärztliche Ausbildung, dass die einfach chronisch unterpriorisiert bleiben. Zumindest in der Konnotation, wie wir sie eigentlich gerne hätten, als Zielbild einer guten Versorgung. Und an vielen Stellen wird dann über Details, über Übergangsregelungen, über Verschiebungen verhandelt. Und deshalb war jetzt 2025 noch nicht ein Jahr der Reform. Unsere Hoffnung und unser Appell, Herr Nössler, Sie haben darum gebeten, ist, dass 2026 ein Jahr der Reformen wird und dass dabei nicht der Geldbeutel die Richtschnur ist, sondern das Zielbild einer sinnvollen Versorgung. Und wir haben jetzt hier in 164 Episoden versucht, immer wieder unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Quellen darzulegen, wie gute Versorgung aussieht. Und wir wissen es eigentlich auch. Dafür gibt es viele Beispiele. Und die starke Primärversorgung steht dabei ganz im Zentrum.
Dann drücken wir der Politik an der Stelle mal die Daumen oder vielleicht den Politiken in Kommunen, Ländern und Bund, dass sie sich zusammenreißen. Wollen wir mal auf ein paar schöne Sachen schauen, die
gerne
2025 waren und 26 werden? Jubiläen. Es gab ein paar Jubiläen, Martin Scherer, feuerfrei.
Ja, die Praktika wurde 50. Und hat gezeigt, dass Jubiläen auch durchaus glitzern dürfen. Das ist übrigens eine sehr schöne Entwicklung, dass also Glitzer und Glamour Einzug halten in die medizinische Fortbildung. Ich muss manchmal an den Hans-Otto-Wagnerschen Begriff der Eventfortbildung denken, der damals noch eine schlechte Konnotation hat. Da hat irgendwie die Pharmaindustrie eingeladen und es auf plumpe Weise krachen lassen. Das IAF lässt es auf wunderbare und sehr viel schönere Art und Weise krachen. Beim BAM, bei der Praktika, da stand natürlich auch der Abschied von Hans-Michael Mühlenfeld im Mittelpunkt, das Ende einer Ära. Michael Mühlenfeld hat die Praktika geprägt durch seine verbindliche, kluge, unaufgeregte Art. Es wurde Frank Mader geehrt, der doch durch sein Wirken, last not least auch durch die Festschrift, die Praktika gar nicht so sehr in einen Reigen aus Kongressanekdoten eingebettet hat, sondern vielmehr professionstheoretisch kontextualisiert hat und eigentlich deutlich gemacht hat, was diese Art von Fortbildung und die Praktika im Speziellen für eine unglaubliche Bedeutung für unsere Profession und unser Fach hat. Und last not least die Staffelstabübergabe an Ruben Bernau, der das super macht. Und diese drei Namen jetzt natürlich stellvertretend für ein riesiges Team, das am Hintergrund steht.
Um Raphael Lupp und andere. Ja, Glückwünsche an der Stelle auch nochmal von meiner Seite an Frank Mader, Hans-Michael Mühlfeld für das, was sie aufgebaut haben und natürlich für die wohlbehüteten Hände von Ruben Bernau, der das fortführen wird. Und Sie haben BAM angesprochen, Bundesfortbildungskongress Allgemeinmedizin, eine neue Erfindung. Und am 5. und 6. Juni 26 in Berlin findet der dritte BAM statt. Da sehen wir uns dann.
Da sehen wir uns auf jeden Fall.
Also hier ein kostenfreier Werbeblock fürs IHF. Praktika ist ein Jubiläum. 50 Jahre Praktika, und da zählt sehr viel mehr dazu und eine sehr interessante Entwicklung auch im IHF. Was hatten wir noch für Jubiläen?
Es gibt da noch ein weiteres Jubiläum, bei dem ich dabei sein durfte, der Seminarkongress in Lüneburg. Da geht es auch schon seit Jahren um Austausch, um Nachwuchsförderung, um das Nachdenken über Allgemeinmedizin als Haltung, nicht nur als Fach. Ein sehr schönes Fortbildungsformat.
Mhm.
Und Ausblick, DGAM 60 Jahre am 12. Februar 26, also Blick nach vorn, der 50. Geburtstag, der war gefühlt gerade erst, jetzt wird die DGAM schon 60 Jahre alt. Das ist natürlich mehr als ein Jubiläum, das ist schon nochmal die Einladung zur Selbstvergewisserung, und das in einer Zeit, in der, wir haben es dargelegt, das Gesundheitssystem stark unter Druck steht, und dann die Frage, welche Rolle die Allgemeinmedizin spielen kann, umso wichtiger ist. Und da kann ich nur sagen, sie wird eine spielen. Und gerade unser neues Team, unser neues Präsidium, unser neues Triumvirat ist ja super an den Start gegangen und super ins Laufen gekommen. Und von dieser DGAM, glaube ich, ist noch einiges zu erwarten.
Am 12. Februar in Bad Godesberg gegründet, die DGAM. Erster Präsident war Hermann Kerger aus Frankfurt, und ihm sollten einige folgen.
Ja.
Ich bin gespannt. Und auch da kann man schon wieder Veranstaltungstipp machen. Und zwar dann, es müsste wieder um den 3. Oktober sein, wenn ich es richtig sehe. Der Jahreskongress der DGAM, dieses Mal in Göttingen, mit noch zwei anderen Fachgesellschaften zusammen. Das wird ein großes Oho.
Da können wir uns alle drauf freuen.
Gut, ich habe auch noch ein Jubiläum. Meine Kickers werden 125 Jahre alt nächstes Jahr. Müssen wir auch feiern.
Wo ist der Applaus? Wo ist das Feuerwerk?
Wo ist der Applaus? Es ist Feuerwerk und Applaus. Okay, Martin Scherer. Jetzt könnte ich fast sagen, Abspann, Cliffhanger, tschüss. Aber wir haben uns noch zwei andere Sachen vorgenommen. Wollen wir noch einen kleinen verbalen, gedanklichen Strich hier drunter ziehen an der Stelle?
Also das würde uns in der Tat gut zu Gesicht stehen, Herr Nössler, bevor wir uns endgültig vom kaputten Jahr verabschieden. So haben Sie es, glaube ich, im Intro gesagt.
Genau, ja.
Schon wieder ein Jahr kaputt gemacht.
Ja.
Dass wir hier im Evidenz-Update nochmal das tun, was wir am liebsten tun. Zwei aktuelle Papers, die auf dem Tisch liegen, keine Jahresrückblicke, keine Ankündigungen, sondern frische Daten, das würde gut passen. Aber ich glaube, Herr Nössler, es passt nicht mehr in diese Folge.
Anders als ursprünglich geplant, ja. Wir haben jetzt
anders als ursprünglich geplant, vielleicht binden wir es hier einfach mal ab.
Ja.
Und schaffen es vielleicht trotzdem noch, die zwei Studien pünktlich zum Feuerwerk zu präsentieren.
Sehr gut, das heißt, wir haben jetzt hier schon einen Cliffhanger gemacht eigentlich für die nächste kleine Episode.
Absolut, ja. Mhm. Da hätten wir wieder, wen wundert's, etwas mit Statinen, so viel zum Thema Agenda-Setting.
Mhm.
Und wir haben noch mal etwas aus Amerika.
Mal wieder was aus Amerika. Okay, die Statine kann man jedenfalls schon mal vorweg schicken, sind nicht aus Amerika. Dann machen wir das genau so. Dann lagern wir diese zwei Pieces of Evidence in eine klitzekleine Episode aus. Vielleicht geht die dann auch erst am 1. online. Dann ist ein bisschen Luft dazwischen, oder am 2. Mal schauen. Lassen Sie uns unter das heutige Gespräch, das ja in ganz viele Räume hineingeschaut ist, wie mal vom Westflügel in den Ostflügel ging, dann wieder raus in den Park. Und jetzt sind wir wieder in der Halle oder im Atrium, wie auch immer. Vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht gelingt es uns, dass Sie, das habe ich jetzt schön formuliert, vielleicht gelingt es uns, dass Sie so ein Fazit oder so einen Bogen dazu zusammenbinden können.
Vielleicht so, also wenn man diese Episode insgesamt zusammenfasst, dann vielleicht so, 2025, das war ein Jahr, in dem es nicht an Daten, an Ideen oder an Reformankündigungen gemangelt hat, sondern eigentlich an der nötigen Priorisierung. Es zeigt sich immer wieder dasselbe Muster, nicht alles, was machbar ist, ist sinnvoll, nicht alles, was laut ist, ist auch relevant. Evidenz bleibt wichtig, aber sie entfaltet ihren Wert erst dort, wo sie dann mit Kontext, mit Maß und mit dem Mut zum Weglassen sich verbindet. Und der Ministerin kann man eigentlich nur wünschen, also dass sie den Schwung von 2025, wo ja viel Bewegung war, mit wenig Richtung, dass sie diesen Schwung mitnimmt, dass so Dinge wie Evidenz, Priorisierung stärker zur Richtschnur werden als Finanzierungsthemen. Und vielleicht kann man ihr noch eins wünschen, den Mut zum Anecken.
Mut zum Anecken, das ist ein möglicher Vorsatz, den Sie der Ministerin und der Politik wünschen, Herr Scherer, wenn ich das richtig höre.
Absolut.
Sehr gut. Politik darf anecken, anders als es der Verrückte im Weißen Haus tut, wo Anecken ganz andere Tendenzen hat, wo es Menschen diskriminiert. Anecken kann auch heißen, dass man im guten, fröhlichen Miteinander ins Streiten kommt. Vor allem ins Gespräch. Das ist ja, wenn ich das richtig mitnehme, auch aus den letzten Episoden, bei uns hier immer wieder so eine Idee gewesen, dass wir ins Gespräch miteinander kommen wollen. Auch mit denen, die eine andere Meinung haben. Wenn wir das nicht mehr machen, dann haben wir etwas Wichtiges verloren in der Demokratie, nicht wahr?
Das haben Sie schön gesagt.
Herr Scherer, machen wir einen Schlussstrich. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Die erste Frage, vielleicht aus diesem Jahr, eine Inspiration, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen, ein Hörtipp von uns beiden. Ist Ihnen etwas in Erinnerung geblieben, was Sie dieses Jahr gerne gehört haben und was Sie uns allen empfehlen wollen?
Also ich habe tatsächlich zweimal das Weihnachtsoratorium gehört.
Hm.
Einmal live und einmal in einer Aufnahme von Nikolaus Arnoncourt.
Mhm.
Und das können wir doch gerne mal verlinken in die Shownotes.
Das wird verlinkt. Man kann die Platte kaufen, zwei CDs oder wenn man auf Spotify oder Apple Music ist oder so, da gibt es das, glaube ich, dann in den dort jeweiligen Abonnements. Immer wieder schön anzuhören. Ich habe auch noch einen Hörtipp. Es ist leider nicht so was Schönes, aber es ist trotzdem schön. Und zwar ist es der Podcast Das Politikteil der Zeit. Durchaus empfehlenswert. Schöne Gespräche, die da geführt werden. Nachdenkliche Gespräche. Die Episode ist so gar nicht vom Titel das, was jetzt das Weihnachtsoratorium ist. Aber das Gespräch ist trotzdem toll, weil es einen inspiriert und im positiven Sinne mich inspiriert hat und mir viel erklärt hat. Und zwar gibt es dort eine Episode vom 26.09. mit der Überschrift Sind die USA auf dem Weg zum Faschismus? Fragezeichen. Und dort ist zu Gast der deutsch-amerikanische Amerika-Forscher Volker Depkert. Der lehrt in Regensburg im Moment. Und das war ein schwieriges Thema ohne Frage, aber ich fand das Gespräch total hilfreich, weil man viel lernt, auch darüber, wie die Geschichte der USA ist. Und es hat eine positive Ausrichtung, dieses Gespräch. Deswegen, das ist so mein Hörtipp. Und Martin Scherer, eine letzte Frage. Was wünschen Sie sich denn für 2026?
Frieden in Europa.
Sehr gut.
Das wäre mein größter Wunsch.
Ich hätte jetzt gesagt, ich möchte, dass meine Kickers nicht absteigen. Aber das ist natürlich auch wichtig. Aber Sie haben vollkommen recht. Diesen Wunsch teile ich und da gehe ich mit. Frieden in Europa wäre eine sehr wichtige Maßnahme. Martin Scherer. Vielen lieben Dank für ein spannendes Jahr 2025. Ich freue mich auf ein Jahr 2026 mit Ihnen und auf dass wir da ein bisschen gemeinsam helfen können, dass manches vielleicht besser würde.
Gerne. Guten Rutsch Ihnen.
Guten Rutsch und tschüss.
Tschüss.